Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Bevor wir heute einsteigen, ich weiß natürlich, dass viele von euch die Folgen nicht aktuell hören, sondern mit einiger Verzögerung. Zugegeben, einige Folgen muss man wohl auch öfter hören. Doch für diejenigen, denen es schon aufgefallen ist, also vielleicht zwei, drei Leute, ja, letzte Woche Donnerstag kam keine Folge. Ich weiß. Und dabei hatte ich diesen wöchentlichen Rhythmus schon seit Anfang Oktober. Macht euch keine Sorgen, das liegt nicht daran, dass ich keine Lust mehr habe oder mir nichts mehr einfällt. Ich habe teilweise reihenweise Ideen, die nur darauf warten, veröffentlicht zu werden. Aber den wöchentlichen Rhythmus werde ich nicht mehr machen. Jede Woche ein komplett neues Thema zu beleuchten, geht auf Dauer eben nicht. Ich habe ja auch noch außerhalb des Podcasts ein Leben, mehr oder weniger zumindest. Ein weiterer kurzer Disclaimer übrigens. Ich weiß nicht, wer von euch sich die Quellen durchliest, aber ihr werdet sicher gemerkt haben, dass ich da auch immer wieder mich selbst stehen habe. Also ich meine bei den Quellen in der Folgenbeschreibung. Da steht dann Quelle ich. Ich glaube, das werde ich in Zukunft weglassen, weil es irgendwie dumm klingt, aber ich möchte es kurz erklären. Ich weiß schon, dass man in einer wissenschaftlichen Arbeit beim Quellenverzeichnis nicht einfach ich hinschreibt. Man hat Quellen, damit der Inhalt der Arbeit geprüft und nachgeschlagen werden kann. Das kann jetzt bei mir nicht so einfach geschehen. Außerdem habe ich hier mit dem Podcast die Idee, euch näher zu bringen, was in gewissen philosophischen Büchern so steht, dass ihr einen gewissen Eindruck bekommt. Mich selbst schreibe ich eigentlich nur als Quelle hin, weil es gewisse Informationen gibt, die in den genannten Quellen nicht auftauchen. Zum Beispiel in der Sokrates-Folge. Da habe ich gesagt, dass Sokrates 469 vor Christus geboren und 399 vor Christus gestorben ist. Und ganz ehrlich, in den genannten Quellen kommt diese Information nicht vor. Nicht in der philosophischen Hintertreppe, nicht im Symposion und auch nicht in der Apologie. Dass er in diesem Zeitraum gelebt hat, wusste ich noch vage, aber ich bin auch kein Genie. Ich habe es eben auf Wikipedia nachgeschlagen. Aber deswegen Wikipedia reinzuschreiben wäre auch doof. Und es lohnt sich auch nicht wirklich, für diese Info ein Buch herauszusuchen, in dem sie steht. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, die Hauptsache von dem, was ich sage, nachlesen zu können. Wann Sokrates gelebt hat, könnt ihr alle sofort nachschlagen. Aber das, was die Philosophen sagen, steht nicht überall. Und genau das ist es, was ich euch angeben will. Alles an Randdetails, was dazukommt, schaue ich entweder kurz nach oder manche Sachen weiß ich halt einfach. Aber ich wollte auch nicht den Eindruck vermitteln, als würde in den Büchern alles von der Folge stehen. Deswegen habe ich halt ich geschrieben. Aber gut, ich glaube, ihr versteht mich. Ihr könnt auch jederzeit in die Kommentare oder mir auf Insta schreiben, wenn ihr euch bei einem der Fakten nicht sicher seid. Dieses Quelle ich werde ich aber ab jetzt mal weglassen. Irgendwie ist es auch albern. Also, genug jetzt von meinen Problemen, die sowieso keiner bisher wahrgenommen hat, und los geht's mit der Folge. Worum wird es heute gehen? Wisst ihr, ich habe viel darüber nachgedacht. Was soll die erste Folge im neuen Jahr werden? Wenn ich das letzte Jahr mit der Liebesfolge zu Weihnachten und der Sokrates-Folge zu Silvester abgeschlossen habe, müsste doch jetzt auch wieder etwas Passendes kommen. Und ich bin meine Ideenliste durchgegangen. Es ist übrigens eine tatsächliche Liste, die ich hier als Word-Datei habe. Immer wenn ich gerade in Gedanken bin und mir etwas einfällt oder jemand etwas Interessantes sagt, kommt das da rein. Ich habe also reingeschaut und viel überlegt. Doch dann kam mir ein anderer Gedanke, der nicht auf der Liste stand. Ich sollte meine Folgen für euch vielleicht etwas sortieren. Und zwar nicht einfach von 1 bis 15. Nein, nach Art der Fragestellungen. Die Frage nach dem guten Menschen, die nach dem Sinn des Lebens, die nach dem Tod und die nach der Freiheit. Ja gut, das ist offenbar alles Philosophie. Doch welcher Bereich? Gibt es da Kategorien? Was genau von dem allen ist Ethik? Und was macht der Rest? Ich habe euch immerhin schon erzählt, warum Philosophie relevant ist. Doch bevor ich euch in den ganzen unterschiedlichen Fragen noch verliere, ordne ich sie ein bisschen. Stellt es euch wie ein Zimmer vor, das wir heute aufräumen. Und dabei kehren wir nicht einfach alles unter das Bett, sondern tun die Klamotten in den Kleiderschrank, die Spielzeuge in die Spielekiste und die Stifte auf den Schreibtisch. Die Frage dieser Folge ist also, wie ist die Philosophie geordnet? Und dazu haben schon die alten Griechen Überlegungen angestellt. Platon zum Beispiel. Er hat Sokrates nicht einfach wahllos in seinen Dialogen Themen ansprechen lassen. Es steckt da ein Schema dahinter, nach dem man die Dialoge auch sortieren kann. Für Platon gab es immer drei Dinge, die die Philosophie untersuchen sollte. Das Gute, das Schöne und das Wahre. Das ist doch eine schöne Einteilung, oder? Und denkt darüber nach, sind das in eurem Leben nicht die drei Dinge, die euch interessieren? Das, was alles abdeckt? Stellt euch vor, ihr lest einen Bericht in der Zeitung, in dem jemand einen Mord begangen hat. Ich glaube, dass die erste vernünftige Frage wäre, ob das überhaupt stimmt. Es lohnt sich nicht wirklich, sich darüber aufzuregen, wenn es alles gelogen ist, nicht wahr? Jetzt nehmen wir mal an, dass es stimmt. Sagen wir, das ist nicht irgendein gammeliger Artikel, sondern etwas aus einer renommierten Zeitung. Das wird schon irgendwie hinkommen. Vielleicht habt ihr weitere Quellen noch hinzugezogen oder so. Ein Mord wäre vielleicht auch eine etwas krasse Sache, um sie einfach zu erfinden. Also, die Person hat tatsächlich jemanden umgebracht. Was ist euer nächster Gedanke? Na, das ist doch auf jeden Fall furchtbar. Dieser Mörder oder diese Mörderin muss eine schlimme Person sein. Denn wir alle wissen, dass es nicht gut ist, jemanden zu töten, dass es sogar ziemlich schlecht ist. Und das ist die Frage nach dem Guten. Ist es eine gute oder eine schlechte Tat? Natürlich fragt ihr euch nicht extra noch, ob der Mord vielleicht doch gut oder eben schlecht war. Aber diese Frage steht hinter dem Entsetzen. Und das Schöne? Naja, das hängt teilweise mit dem Guten zusammen. Was wollen wir eigentlich? Schöner wäre es gewesen, der Mord wäre nicht passiert. Schöner wäre es, niemand würde Morde begehen. Wir wollen eine Welt, in der alle miteinander in Frieden leben. Und da haben wir es. Es muss nicht immer diese Reihenfolge sein, klar. Aber probiert es im Alltag ruhig aus. Im Grunde wollt ihr bei neuen Informationen immer erst wissen, ob sie wahr sind, dann ob ihr Inhalt gut oder schlecht ist, und dazu gehören dann Vorstellungen davon, was ihr gerne hättet. Und nach diesem Schema kann man Platons Dialoge genau anordnen. Über das Gute redet er sehr viel in seiner Politeia. Vielleicht habt ihr schon meine Folge zum guten Menschen gehört. Genau da sehen wir, wie Platon ganz am Anfang seines Werkes festlegt, was Gerechtigkeit ist. Was ist gerecht? Was ist gut? Was sollte man tun? Zum Beispiel sagt er da, dass man als guter und gerechter Mensch niemandem schaden sollte. Also ganz klar die Suche nach dem Guten. Später in meinem Podcast ging es um die Frage, was wir wissen können. Und dazu passt der platonische Dialog Theaetetos. Da geht es um Fragen über Meinung und Wahrheit. Zum Beispiel sagt er da, dass Wahrnehmungen über Wärme und Kälte nicht der Wahrheit entsprechen können. Konstante Faktoren wie mathematische Rechnungen dagegen schon. Ganz grob gesagt. Und das Schöne? Na, das finden wir im Symposion, dem Dialog über die Liebe. Was ist schön? Was wollen wir? Und so sagt er zum Beispiel, dass wir uns in einer schönen Seele und einem schönen Körper verewigen und davon lernen wollen. Das ist unser Bild der Schönheit. Das, was wir wollen. Und das sind ja erstmal nur drei Beispiele. Doch vielleicht ist euch das nicht genau genug. Und das könnte ich gut verstehen. Denn was ist mit den ganzen bekannten Fachrichtungen der Philosophie? Logik, Metaphysik, Ontologie, Epistemologie, Ethik, politische Philosophie und so weiter. Kann man die alle diesen generellen Bereichen zuordnen? Vielleicht schon, aber wir brauchen vielleicht eine etwas genauere Eingrenzung. Und die liefert uns Aristoteles. Er sagt nämlich, dass Platon bei all seinen philosophischen Fragen eigentlich nur immer einer Sache auf der Spur war. Was ist ein gutes Leben? Wie wendet man seine Erkenntnisse so an, dass man glücklich ist? Und das nennt er praktische Philosophie. Zu ihr gehören Bereiche wie Ethik, politische Philosophie und soziale Philosophie. Und sie beschäftigen sich mit der Frage, wie man ein gutes Leben führt. So stellt die Ethik die Frage, wie man sich verhalten sollte, damit man selbst und andere glücklich sind, was gut und was schlecht ist. In der politischen Philosophie fragt man sich, was die richtige Regierungsform ist, damit man das umsetzen kann. Die soziale Philosophie kritisiert die Gesellschaft, damit sie sich reformiert. Das ist die Philosophie, die sich die Frage stellt, was sollte sein? Und nicht wie viele andere Wissenschaften, was ist? Ich weiß nicht, ob ihr schon meine Folge kennt, wozu brauchen wir die Philosophie? Sehr empfehlenswert natürlich. In ihr sage ich, dass die Philosophie unter anderem die Aufgabe hat, als Wegweiser zu dienen. Und nach Aristoteles nennt man das dann eben praktische Philosophie. Im Griechischen bedeutet das Wort Praxis auch so viel wie Tat, Handlung. So viel also dazu. Doch das ist nicht alles, was in der Philosophie passiert. Denn es gibt auch Bereiche, die nicht direkt darauf aus sind, unser Leben zu verbessern. Sie betreiben eher reine Wissensmehrung. Ich rede von der theoretischen Philosophie, wie Aristoteles sie nennt. Auch das Wort Theorie kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie Überlegung, Anschauung. Die theoretische Philosophie fragt eben nicht, wie etwas sein sollte, sondern eher, wie es ist. Nach dem Philosophen gehören dazu die Logik oder früher einfach Mathematik, Metaphysik, Theologie, Ontologie und Epistemologie. Keine Sorge, die Begriffe erkläre ich jetzt. Aber zuerst, um die Einteilung nicht falsch zu verstehen. Natürlich kann man alles auf das eigene Leben anwenden, um es zu verbessern. Auch die Logik. Klar, Rechnungen spielen im Alltag oft eine Rolle, aber nicht alle Rechnungen wurden extra für den Alltag entwickelt. Die Logik ist an sich ein Werkzeug und Zahlen existieren ja auch nicht wirklich. Erst durch praktische Wissenschaften wie die Physik, Chemie oder Biologie wird etwas damit gemacht. Aber Logik an sich ist ein theoretisches Fach und so auch die Metaphysik. Wahrscheinlich wisst ihr schon, was das ist, aber ich erkläre den Begriff trotzdem einmal. Es ist kein Nebenbereich der Physik, wie man denken könnte. Meta heißt im Altgriechischen so viel wie dahinter, jenseits. Das Wort wird ja auch im Alltag oft verwendet. Man redet von einer Meta-Ebene oder der virtuellen Welt als Meta-Welt. Und damit meint man, dass es außerhalb von etwas liegt, auf das es sich bezieht. Und mit Physik in dem Wort ist nicht die heutige Wissenschaft Physik gemeint, sondern es leitet sich ab von dem griechischen Wort Physis. Und das heißt so viel wie Natur oder Beschaffenheit. Damit sind alle Dinge auf dieser Welt gemeint, die wir sehen, wahrnehmen und kennen. Die Metaphysik beschäftigt sich also mit Dingen, die darüber stehen, die wir nicht sehen können und die diese Phänomene erklären. Man könnte zum Beispiel sagen, dass die Theologie, also Religionswissenschaft, im Grunde metaphysisch ist. Denn sie versucht zu erklären, wie alles Physische zustande kommt. Zumindest in einem Teil. Auch hier findet Religion natürlich Anwendung in unserem Alltag, aber die Überlegung ist sehr theoretisch und bezieht sich auf nichts Handfestes, wenn wir mal von der Bibel absehen. Kommen wir zur Ontologie. Sie beschäftigt sich mit dem Sein. Auch das Wort Onto kommt im Griechischen vom Seienden. Da kommen Fragen wie, was ist die menschliche Existenz? Wie unterscheidet sie sich von anderen Wesen wie den Tieren? Auch hier kein direkter praktischer Bezug. Und die letzte Disziplin ist die Epistemologie oder auch Erkenntnistheorie. Auch hier wieder mit dem altgriechischen Wort Episteme, das Erkenntnis heißt. Und das ist wahrscheinlich die Fachrichtung, die die Leute am allerwenigsten praktisch finden. Hier geht es nämlich um die Wahrheit, die Platon angesprochen hat. Und zwar nicht nur, ob irgendetwas stimmt oder nicht, sondern was wir überhaupt klar wissen können. Ich habe ja einmal eine Folge über dieses Thema gemacht und wie darin herausklingt, müsste man eigentlich an fast allem zweifeln. Wir haben hier bei Aristoteles also viele philosophische Disziplinen, die nur theoretischer Natur sind. Denn es gibt sie nur, um das Wissen zu mehren und nicht direkt etwas zu ändern. Sie fragen nicht, was sollte sein, sondern was ist. Damit existiert hier also eher ein Selbstzweck. Es ist schon ganz interessant, darüber nachzudenken, ob es Gott gibt oder wer wir eigentlich sind. Aber dann ist es irgendwann auch mal Zeit fürs Abendessen. Hier gibt es nicht viel Bezug zur praktischen Welt. Anders ist es bei der praktischen Philosophie. Mit der Ethik, der politischen und der sozialen Philosophie versucht man aktiv etwas zu ändern. Oder zumindest andere dazu zu animieren. Es ist schon auch wichtig, wie die aktuellen Zustände sind, aber vor allem, wie sie sein sollten. Ich würde behaupten, dass die praktische Philosophie die beliebteste und bekannteste Philosophie ist. Viele Leute würden als philosophische Disziplin zuerst die Ethik nennen. Und es gibt ja auch die Ethik als Schulfach, und zwar sehr viel häufiger als Philosophie. Nun, ich denke, dass beide Disziplinen ihre Daseinsberechtigung haben. Es ist manchmal auch wichtig, einfach nach dem Sinn des Lebens zu fragen, ohne direkt zu wissen, wofür man es braucht. Das Interessante an der Einteilung des Aristoteles ist, dass sie immer noch gängig ist. Viele Universitäten unterscheiden heute noch ihre Fachrichtungen nach theoretischer und praktischer Philosophie. Auch wenn sich einige wissenschaftliche Bezeichnungen seit damals natürlich verschoben haben. Wir haben hier eine deutlich genauere Einordnung als Platons Suche nach dem Guten, Schönen und Wahren. Auch wenn diese die Basis der neueren Einteilung ist. Doch ich muss sagen, ich finde Aristoteles Zweiteilung dennoch etwas statisch. Die theoretische Philosophie, die nach dem fragt, was ist und nun nach dem Wissen strebt, und die praktische Philosophie, die wissen will, was sein soll und danach strebt, in der Welt etwas zu verändern. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber irgendwie ist das Theoretische doch noch immer ein sehr weiter Begriff. Also Theologie, Metaphysik und Erkenntnistheorie, alles in einen Topf zu werfen, doch mit der Ontologie dazu, ist immer noch etwas generell. Sich zu fragen, ob es Gott gibt, kann doch nicht dasselbe sein, wie sich zu fragen, was wir wissen können. Und was ist mit der Frage, wer wir sind? Wir wissen doch, zumindest sehr sicher, dass es Menschen und Tiere gibt. Wie kann dann die Frage nach dem Unterschied auf derselben Stufe wie die nach Gott stehen? Was ist mit Platons drei großen Fragen? Was ist das Gute, das Schöne und das Wahre? Ist jetzt das Gute ein praktischer Weg und das Schöne theoretisch? Wieso die Unterscheidung? Okay, genug der Fragen und mal ein paar Antworten. Immanuel Kant hat auch zur Einteilung der Philosophie Stellung bezogen, wie eigentlich zu allem. Er redet auch wieder ein bisschen näher zu Platon. Und zwar sagt er in seiner Kritik der reinen Vernunft, dass sich die Philosophie eigentlich um drei Fragen dreht. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Und drittens, was darf ich hoffen? Auch sehr interessant. Sehr nah an Platons Wahrheit, Gutem und Schönem. Aber schauen wir uns die Fragen etwas genauer an. Die erste ist wohl recht offensichtlich. Eine klar erkenntnistheoretische oder epistemologische Frage. Nach Platon die nach der Wahrheit, nach Aristoteles theoretisch. Und auch Kant sagt, dass diese Fragen ganz klar theoretisch sind. Er geht sogar so weit, dass er den Bezug zum praktischen Leben komplett abstreitet und sagt, dass alle möglichen Antworten nur spekulativ sein können. Wir können nie genau wissen, was wir wissen können, sondern nur Theorien darüber aufstellen. Nun, sein Werk heißt auch Kritik der reinen Vernunft. Aber das ist ein anderes Thema. Immerhin sagt er noch, dass er die aktuelle Lage der Erkenntnistheorie zufriedenstellend findet. Kleine zeitliche Einordnung an der Stelle: Kant hat nach René Descartes und John Locke gelebt und beide Positionen gekannt. Geschweige denn die von Platon. An alle, die die Folge Was können wir wissen nicht angehört haben, diese Philosophen haben jeweils entgegengesetzte Positionen vertreten und die Debatte so stark vorangetrieben. Also, was kann ich wissen als abgeschlossene, rein spekulative und theoretische Frage? Kommen wir zu Kants zweiter Frage. Was soll ich tun? Nun, das ist auch recht offensichtlich, oder? Das ist Platons Frage nach dem Guten und Aristoteles praktische Philosophie. Da geht Kant auch mit und hat nicht sehr viel mehr dazu zu sagen. Was soll ich tun, ist eine komplett praktische und moralische Frage, die zum Bereich der Ethik gehört. Doch jetzt kommen wir einmal zu der letzten Frage: Was darf ich hoffen? Das ist eine interessante Formulierung, nicht wahr? Nun, wie man sich denken kann, gehört sie in den Bereich der Theologie oder Religion. Da ich diese jetzt schon so oft erwähnt habe, möchte ich kurz etwas sagen, bevor sich die Theologen unter euch aufregen, beziehungsweise der Rest sich wundert oder so. Also die Theologie ist natürlich eine eigene Wissenschaft und sollte es auch sein. Die Frage nach Gott ist nicht einfach nur eine Unterkategorie der Philosophie, sondern eine ganz eigene Frage. Und das ist auch nicht alles, was man sich in der Theologie fragt. Aber es gibt eben sehr viele Überschneidungen. Auch die Philosophen fragen sich, was nach dem Tod passiert. Und sie gehen diese Frage oft anders an als die Theologen. Wobei das darauf ankommt, wen man liest. Jedenfalls ist die Theologie sowohl Teil der Philosophie als auch eigenständig. Gut, zurück zur Frage. Warum fragt Kant nicht einfach, was hoffe ich oder was kann ich hoffen? Warum ist diese Frage so normativ? Warum dürfen? Nun, das hängt sicher auch mit Kants christlichen Überzeugungen zusammen, aber das ist nicht alles. Vielleicht sollten wir uns zuerst anschauen, was hinter jeder Frage steckt. Über die erste Frage haben wir ja schon geredet und außerhalb von ihrer Spekulation gesteht Kant ihr auch nicht eine allzu große Rolle zu. Doch die Frage danach, was wir tun sollen, ist anders. Der Philosoph sagt, dass das unser Weg ist, nach Glückseligkeit zu suchen. Wie muss ich mich gegenüber meiner Umwelt verhalten, um glücklich zu werden? Wie euch aber sicherlich aufgefallen ist, können wir gar nicht zu 100% glücklich sein, egal was wir tun. Irgendetwas ist immer. Und auch Kant weiß das. Und doch sagt er, dass der Mensch diese absolute Glückseligkeit will. Deswegen geht die zweite Frage auch eher darauf, was man tun soll, um würdig zu sein, komplett glückselig zu werden. Und die dritte Frage ist dann, ob man es denn auch werden kann, wenn man dem würdig ist. Nun, hier sehen wir deutliche Spuren des christlichen Glaubens. Wir haben einen Menschen, der in seinem ganzen Leben lang versucht, gut zu sein, um vielleicht nach dem Tod dafür entlohnt zu werden. Doch man kann die dritte Frage auch anders sehen. Wenn die zweite Frage darauf abzielt, wie man auf der Welt glückselig wird, dann geht es in der dritten eben darum, was man für die Zeit danach erwarten kann oder darf. Und im Gegensatz zu den ersten beiden Fragen ist die religiöse ein Mix aus Theorie und Praxis. Denn Gedanken zu Gott sind eben theoretisch, werden aber mit der Moral kombiniert, die praktisch ist. Und deswegen brauchen wir das Theoretische wie das Praktische dafür. Man kann die dritte Frage übrigens auch metaphysisch sehen, wobei Kant das wahrscheinlich nicht getan hätte. Gut, Kant sagt also, dass die Philosophie entweder immer fragt, was wir wissen können, das ist dann die Erkenntnistheorie, komplett theoretisch und ohne Bezug zur Praxis. Dann gibt es die ethische Frage, was wir tun sollen, die im Gegenteil komplett praktisch ist. Und die theologische oder metaphysische Kombination aus beidem. Was darf ich hoffen? Die Frage nach der Beschaffenheit der Welt, die Frage nach der Praxis und die nach dem Überweltlichen. Doch tatsächlich hat Kant noch eine vierte Frage in seinen Vorlesungen zur Logik hinzugefügt. Und zwar, was ist der Mensch? Und diese Frage gehört zum Gebiet der Anthropologie, also der Forschung über den Menschen. Hier wieder der Ursprung im griechischen Wort Anthropos, was Mensch heißt. Diese Frage ist nicht nur anthropologisch, sondern auch ontologisch. Also sind wir hier auch beim Sein an sich. Kant meint auch, dass man quasi alle Fragen davor auf diese Frage zurückführen könnte. Denn alle Überlegungen, die wir anstellen, drehen sich immer um den Menschen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und dann eben, was bin ich eigentlich? Im Grunde sind die ersten Fragen immer relevant bei einer neuen Situation. Stellt euch eine Abgabe von der Uni vor, die ihr machen müsst. Erst solltet ihr euch fragen, ob diese Abgabe tatsächlich real und wahr ist. Also, kommt sie von dem Professor oder der Professorin eures Kurses? Und ist sie wirklich aktuell? Nicht zu weit abdriften natürlich, letzten Endes könnt ihr die Existenz der Welt eh nicht beweisen. Doch wenn ihr das habt, fragt ihr euch natürlich, was ihr machen sollt. Was soll ich tun? Was verlangt die Aufgabe von euch? Was ist jetzt schlau zu tun? Ist es sinnvoll, sie gleich zu machen? Lasst ihr es lieber ganz und brecht den Kurs ab? Und dann bleibt noch die Frage nach dem, was danach kommt. Was dürft ihr euch noch erhoffen, wenn ihr die Abgabe einfach bleiben lasst? Was, wenn sie abgegeben wird? Und alles das hat einen Bezug zu euch selbst. Ihr seid Student oder Studentin und deshalb müsst ihr diese Abgabe machen. Gut, ich fasse einmal ein bisschen zusammen. Hoffentlich schwirrt euch noch nicht der Kopf vor lauter philosophischen Ausrichtungen. Platon hat ganz am Anfang eine recht simple Einteilung gemacht. Alle Philosophen suchen entweder nach dem Guten, dem Schönen oder dem Wahren. Und da gibt es Beispiele bei ihm wie die Politeia, das Symposion oder Theaetetos. Aristoteles war das nun zu unstrukturiert, also hat er zwischen zwei Arten zu philosophieren unterschieden. In der theoretischen Philosophie stellt man sich die Frage, was ist? Und dazu gehören die Wahrheitssuche der Epistemologie, die Seinssuche der Ontologie, die Suche nach dem Überweltlichen der Metaphysik, die Suche nach dem Göttlichen der Theologie und die Mathematik der Logik. Das sind alles Fachbereiche, die keinen direkten Bezug zur praktischen Welt haben. Deshalb haben sie auch keinen besonderen Zweck außer sich selbst und die Wahrheitsfindung. Anders sieht es aus bei der praktischen Philosophie. Hier fragt man sich, was sollte sein? Und damit ist man ganz klar darauf aus, Einfluss auf die praktische Welt zu nehmen. Dazu gehören Fachbereiche wie die Suche nach dem Guten in der Ethik, der politischen Philosophie und der sozialen. Obwohl das jetzt sehr übersichtlich und noch immer gängig ist, geht hier die Vielfalt der Ausrichtungen etwas verloren. Irgendwie ist die Ethik mit einigen anderen Strömungen die einzige praktische Fachrichtung und der Rest ist theoretisch. Außerdem sind nicht alle theoretischen Einordnungen derselben Natur. Hier hilft uns Kant über 2000 Jahre später mit den sogenannten vier kantischen Fragen. Drei davon präsentiert er uns in seiner Kritik der reinen Vernunft. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Und was darf ich hoffen? Dabei ist die erste Frage rein theoretisch, spekulativ und gehört zur Richtung der Epistemologen. Auch hier sagt Kant, dass es um reines Wissen geht. Was soll ich tun? Ist dagegen die praktische Frage, zu der die Ethik gehört. Bei ihr geht es nicht nur um das Wissen, sondern darum, ein gutes Leben zu führen. Wie man möglichst glücklich wird. Die dritte Frage ist ein Gemisch aus Praxis und Theorie, weil sie die theoretischen Überlegungen benutzt, um das praktische Leben zu verbessern. Und zwar das Leben nach dem Tod. Es geht hier um die Theologie oder auch Metaphysik. Später fügt Kant eine vierte Frage hinzu, was ist der Mensch? Und auf diese Frage lassen sich die vorherigen reduzieren, weil sie sich auch um den Menschen drehen. Außerdem geht es dann hier um den Fachbereich der Anthropologie und Ontologie. So, was ich jetzt noch tun will, ist, euch meine Folgen einzuteilen. Vielleicht nicht alle einzeln, aber etwas zusammengefasst. Was ich definitiv sehr oft gestellt habe, sind metaphysische Fragen, die zur theoretischen Philosophie gehören. Da haben wir den Sinn des Lebens, die Angst vor dem Tod und das determinierte Leben. Kant hätte solche Fragen wohl eher mit Rückgriff auf Gott beantwortet, deshalb passt da seine Frage, was darf ich hoffen? Bei Platon wäre das nicht so einfach zu sagen, aber das trifft wohl am ehesten die Suche nach dem Schönen. Was ich aber noch häufiger hatte, waren moralische Fragen, das wahrscheinlich beliebteste Feld der Philosophie. Und zugegeben, da kann man viele spannende Fragen stellen. So habe ich darüber geredet, was ein guter Mensch ist, ob Veganismus moralisch gut ist, wozu wir Moral brauchen und ob die Jedi gut und die Sith böse sind. Das wäre dann die praktische Philosophie und Ethik. Bei Platon ist das die Suche nach dem Guten und bei Kant die Frage, was wir tun sollen. Mit der Folge, was können wir wissen, habe ich diese epistemologische Frage sehr direkt in den Raum gestellt. Sie spielt auch in den anderen Folgen eine Rolle, doch hier wohl am meisten. Die Erkenntnistheorie gehört zu der theoretischen Philosophie, zu Platons Wahrheit und zu Kants Frage, was wir wissen können. Und dann habe ich einige anthropologische Fragen gestellt. Und zwar habe ich einmal darüber geredet, ob wir immer dieselbe Person bleiben, wieso wir lernen und wieso wir lieben. Und bei Platon wäre die Liebe wohl die Frage nach dem Schönen, aber ansonsten ist es schwer zu sagen. Jedenfalls gehört das auch in die theoretische Philosophie und bei Kant zu der vierten Frage, was ist der Mensch? So, und den Aufmerksamen unter euch ist vielleicht aufgefallen, dass jetzt noch zwei Folgen fehlen. Die Folge darüber, wozu wir die Philosophie brauchen und diejenige, wer Sokrates war. Nun, das sind Ausnahmen, denn sie sind nicht wirklich philosophisch. Die erste ist, genau wie die hier, eine eher wissenschaftstheoretische Folge. Und die über Sokrates ist dagegen historisch oder eher philosophiehistorisch, doch nicht philosophisch. Aber, und das stimmt auch, wir haben noch einige Ausrichtungen übrig, die ich noch gar nicht zugeordnet habe. Fangen wir mit der Ontologie an, der Lehre vom Sein. Sie spielt bei vielen Folgen mit hinein, ist aber nie komplett im Mittelpunkt. Zum Beispiel zeige ich in der Folge über den Sinn des Lebens auf, was der Unterschied zwischen dem menschlichen Sein und dem von Gegenständen ist. In der Folge über den Veganismus geht es um den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Eine Folge über Logik habe ich gar nicht, aber ich bin auch kein Mathematiker. Politische und soziale Philosophie kommen in Zukunft vielleicht noch, genau wie die Theologie. Gut, einen Gottesbeweis hatte ich, und zwar den von Descartes. Aber bisher gehe ich der Religion eher aus dem Weg. Vielleicht ändert sich das aber noch. Und natürlich gibt es zu jedem dieser Oberkategorien auch viele Ausrichtungen. Doch zu kompliziert soll diese Folge nicht mehr werden. Ich denke, ich habe hier eine ganz gute Aufstellung. Und das waren jetzt alle meine Folgen kategorisiert und eingeordnet. Ich hoffe, dass ich euch einen guten Überblick verschafft und euch nicht zu sehr gelangweilt habe. Diese Folge war vielleicht etwas trockener als der Rest, doch ich glaube, sie ist sehr wichtig, um das Wesen meiner Fragen zu verstehen. Ich hoffe jedenfalls, dass sie euch gefallen hat. Ansonsten nehmt wie immer gern an der Abstimmung teil und lasst mich eure Meinung zu dieser Folge in den Kommentaren wissen. Dann macht es gut und einen schönen Tag noch.